Lächle, sagt die Krise, denn es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und es kam schlimmer. In der aktuellen Zeit ist uns vielleicht oft nicht so viel zum Lächeln zumute. Und ob wir lächeln oder nicht, es macht keinen Unterschied. Alles wird teurer. Die Energiekrise brodelt. Griechenland vergeht in Hitze. Eine nie dagewesene Dürreperiode. Der Krieg in der Ukraine, der so viele Menschenleben fordert. Wo ist Gott? Was tut Gott? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Ich denke, jeder von uns wünscht sich Frieden für die Ukraine. Was ist, wenn Gott nichts macht? Vor allem die persönlichen Zerreißproben in deinem Leben. Diese quälenden Fragen. Warum Gott? Warum mir? Ist das fair? Du gehst durch Schwierigkeiten und alle anderen werden scheinbar vor großen Schwierigkeiten verschont. Du klagst Gott an, du zweifelst, richtest dich dennoch irgendwann an Gott und denkst, er soll die Umstände ändern. Mehr Mitarbeiter in der Gemeinde. Nachts schlafende Kinder. Einen liebevollen Ehemann. Eine ehrfürchtige Frau. Einen freundlicheren Chef. Keine Krankheit mehr. Aber was ist, wenn Gott nichts tut? Was ist, wenn Gott es nicht ändert? Ist er dann noch souverän? Ist er voller Liebe? Ist er voller Weisheit? Kannst du Gott vertrauen? Ich bin persönlich davon überzeugt, dass du Gott vertrauen kannst. Gerade aufgrund seiner Weisheit, seiner Souveränität und seiner Liebe. Diese drei im Zusammenspiel, wenn wir uns die Brille aufsetzen und durch diese Wesenseigenschaften Gottes die Welt betrachten, dann sehen wir, wie er alles in der Hand hält. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass wir diese drei Eigenschaften besser kennenlernen, dass wir sie ein Stück weit durchdringen und dass unser Denken, unser Handeln, unser Reden verändert wird. Lasst mich ein Beispiel aus meinem Leben geben. Es war 2006, Abiturprüfungen, wollte mich ausgliedern lassen, wollte lieber Zivildienst machen. Und auf einmal wurde ich wirklich ausgemustert, war untauglich. Ich stand mitten in den Abiturprüfungen ohne irgendwas in der Hand da. Wie soll es weitergehen? Wo war Gott? Hat er nicht einen guten Plan für mein Leben? Ich habe Gott vertraut. Und Gott hat wunderbar geführt. Dass ich so bis heute, bis hier zu diesem Ort gekommen bin, wo ich bin, und das ist kein Zufall. Und ich möchte uns diese eine Sache mitgeben. Du kannst Gott vertrauen. Darum geht's. Du kannst Gott vertrauen. Denn Gott ist souverän, Gott ist weise und Gott ist Liebe. Und das Ziel, Leute, ist, dass wir diese drei Wesenseigenschaften, seine Souveränität, seine Weisheit und seine Liebe, durchleuchten und ein Stück mehr lernen, Gott zu vertrauen, ihn lieb zu haben. Und so starten wir mit dem ersten, dass Gott souverän ist. Ich möchte das kurz einmal definieren. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann meinen wir, dass Gott über alles erhaben ist. Dass es nichts gibt, das die Herrschaft über alle Schöpfung ausübt, außer Gott. Er übt Herrschaft aus über seine Schöpfung, Das bedeutet, nichts liegt außerhalb seiner Kontrolle. Es gibt nichts, was er sich nicht vorher erdacht hätte, geplant hätte und durchführt. Aber die entscheidende Frage ist ja, was bedeutet das für dein und mein Leben? Gilt das auch für dich und für mich persönlich? Wenn nichts außerhalb seiner Kontrolle liegt, ja, dann gilt das auch für dich. Du kannst Gott vertrauen. Wenn wir uns die Geschichten in der Bibel anschauen, sehen wir, wie Gott reagiert, wie Gott handelt, wie seine Souveränität über all dem schwebt. Wer von euch hat schon mal das Buch Esther gelesen? Lest es euch mal durch und unterstreicht mal den Namen Gott oder Herr. Wird nicht einmal vorkommen. Ist Gott nicht da? Oh doch. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Gott handelt souverän. Ich möchte uns zwei Verse vorlesen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 46, die Verse 9 und 10, die das für mich auf beste Art und Weise letztlich zusammenfassen. Es gibt viele andere tolle Verse, die das beschreiben, aber die schreiben, hey, es ist so einfach zu verstehen und doch schwierig zu durchdringen. Das Buch Jesaja, Kapitel 46, ab Vers 9. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige, von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Wir müssen auf diese Keine und alles achten. Da steht nichts außerhalb dessen. Gott herrscht absolut souverän über alles. Gott tut, was immer er will. Vom Anfang bis zum Ende führt er aus. Gott bestimmt, ob du und ich unsere Pläne ausführen. Gott lenkt Menschen. Gott verhindert Dinge. Gott lenkt Herzen wie Wasserbäche. Gott setzt Könige ab und er setzt Könige ein, wie es im Buch Daniel heißt. Kein Herrscher hat die Macht, wenn sie ihm nicht von oben gegeben worden wäre, sagt Jesus zu Pilatus. Im Buch Daniel, Kapitel 4, schlag gerne mit mir auf, ein paar Bücher weiter, Daniel, Kapitel 4, Vers 32. Da spricht nicht der Hyperchrist, da spricht nicht der gottesfürchtigste Israelit, da spricht ein heidnischer König, Nebukadnezar. Hört euch mal an, was er sagt, was er erkannt hat über Gott. Daniel Kapitel 4, Vers 32. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Da ist niemand, der seine Hand wehren und ihm sagen könnte, was tust du? Wer von euch ist Bewohner der Erde? Ja, natürlich, wir sind die Bewohner der Erde. Was steht hier? Er verfährt mit uns nach seinem Willen. Sind wir Marionetten? Nein, natürlich auch nicht. Aber hier steht seine Kontrolle. Sein Wille, der darüber steht, seine Souveränität. Gott ist imstande, alles zu tun, was er in seinem Ratschluss festgehalten hat. Gott erhält alles und er führt alles aus im Einklang mit seinen anderen Wesenseigenschaften. Gott kann nicht böse tun, weil gleichzeitig seine Wesenseigenschaft Heiligkeit ist. Es ist alles im Einklang bei ihm. Und deshalb möchte ich uns aufrufen, du kannst Gott vertrauen. Nichts ist so groß und so mächtig, als dass es außerhalb seiner Macht liegt. Nichts ist für Gott außerhalb der Kontrolle. Könnt ihr euch noch an die Bilder von Tobias erinnern? Wer von uns hat Kontrolle über sowas? Keiner. Unter seiner Kontrolle liegt es. Naturgewalten, die Gestirne des Himmels, ja das ganze Universum. Gott, und das ist schwierig zu verstehen, macht keine Fehler. Glaubst du das? Die Souveränität Gottes, ich zitiere Jerry Bridges, wird oft in Frage gestellt, weil wir nicht verstehen, was Gott tut. Weil er nicht so handelt, wie er es unserer Meinung nach tun soll. Darum kommen wir zu dem Ergebnis, dass er nicht so handeln kann, wie er es unserer Meinung nach tun sollte. Weil wir durch unsere eigene Brille schauen und nicht durch seine Wesenseigenschaften. Wir schauen durch unsere, das ist für mich fair, das ist für mich gerecht. Wenn Gott das nicht tut, dann kann er ja gar nicht souverän sein. Und oft ist es vielleicht im Leben, wo du sagst, das kann doch gar nicht sein jetzt. Ich weiß nicht, was du gestern gedacht hast. Kann doch gar nicht sein. Jetzt noch der Finger. Wie oft meckern wir am Tag über die kleinsten Dinge? Schon wieder so ein schlechtes Wetter. Schon wieder so kalt. Schon wieder so ein trockenes Brot. Schon wieder so ein pappigen Kaffee. Ihr lacht und ihr könnt ohne Ende Dinge anschließen, oder? Wer hat denn das Wetter gemacht? Danke, Augustin, für diese Lektion, die hast du mir beigebracht. Gott hat das Wetter gemacht. Wer hat dir ein Dach über den Kopf gegeben, wo wir die harten Matratzen vielleicht meckern? Gott hat das getan. Wer gibt zu essen und zu trinken? Gott. Würden wir zu jeder Zeit sagen, dass Gott keinen Fehler macht? Eine sehr, sehr spannende und tiefgehende Frage. Zitiere Stefan Eisenberg. Er sagt, von Zeit zu Zeit müssen wir auch diese Lektion lernen, dass hinter allem, was uns zustößt und passiert, letztlich die gütige Hand Gottes steckt. Wenn Gott Dinge in unserem Leben zulässt, dann dürfen wir wissen, dass er etwas in unserem Leben gesehen hat, was vielleicht noch korrigiert werden muss. Hin zur Ähnlichkeit Christi. Nichts in unserem Leben passiert irgendwie zufällig. Wir sind nicht einfach blindem Schicksal ausgeliefert. Welche Konsequenzen hat diese Wahrheit für dein Leben? Wie verändert diese Sicht, dass es keinen Zufall gibt, deinen Alltag? Gott ist Beginn, Mitte und Ende. Er ist Quelle, Mittel und Ziel. Er ist Alpha und Omega. Und jeder Buchstabe mittendrin. Alles ist von ihm und durch ihm und zu ihm hin. Es gibt keine Zufälle. Es gibt kein Glück gehabt. Es gibt kein Karma. Und in dem Sinne gibt es auch keine Unfälle. Jetzt ist Mike gerade raus, der wird vielleicht was anderes sagen. Aber Gott hat es in seinen Plan mit eingerechnet. Nichts geschieht ohne Grund. Und dieses Denken kann jede Sekunde deines Lebens verändern. Es verändert den Umgang mit deinen Leiden, deinen Sorgen, deinen Nöten. Es verändert den Umgang mit den Gedanken zu deiner Sünde, mit den Gedanken über Gott und seinen Absichten. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen. Bei Gott gibt es keine wild umherirrenden Moleküle, sagt einmal ein Theologe. Alles ist an seinem Platz. Bei Gott gibt es keine Naturkatastrophe im Ahrntal, kein Erdbeben in der Türkei, kein Krieg in der Ukraine, die außerhalb seiner Kontrolle, seines Planes liegt. Du kannst Gott vertrauen. Du darfst dich ganz auf seine Wege verlassen. Du darfst dich ganz in seine Hände immer wieder fallen lassen, in seine liebenden Vaterhände, die nur das Beste für dich wollen. In seine weisen Hände, die wissen, was das Beste für dich ist, in seine starken und mächtigen Hände, die auch alles, was er weiß, was das Beste ist, zu tun vermögen. Du kannst Gott vertrauen. Wenn nur eine einzige Sache 99% wäre, dann wären wir verloren. Aber Gott ist vollkommen im Schalten und im Walten. In den Leidenszeiten auch deines und meines persönlichen Lebens, wenn es um Krankheit geht, wenn es um Sorgen geht, wenn es um Finanzen, Teuerungen und Zweifel geht, wie das alles weitergehen soll. Du kannst Gott vertrauen. Er ist der Direktor der Geschichte. Er hat den Masterplan erdacht und er führt ihn Stück für Stück aus. Er ist nicht nur der Architekt, er ist auch der Bauherr. Und jetzt hört gut zu. Gott hat den Plan A für die Geschichte, für die Weltgeschichte. Und es gibt keinen Plan B oder C. Es ist sein Plan. Du kannst Gott vertrauen. Gott hat alles in seinem Ratschluss mit einberechnet. Gott hat alle Dinge bestimmt. Aus menschlicher Sicht gewährt er Umwege, wo wir manchmal durch müssen. Und doch handelt er Stück für Stück souverän, um seinen Ratschluss zu erfüllen. Das gilt auch für dein Leben. Nichts und niemand kann Gottes Plan zunichte machen. Und das gibt doch Mut und Hoffnung, oder? Wenn wir diesen großen Gott vor uns haben und wissen, das ist der Gott, an den wir glauben dürfen. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nichts vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt. Doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Webschifflein führt. Manche rauen Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß, aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Licht gewandt. Auch dunkle Fäden eingebunden, flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Ich wünsche mir, dass wir ein Stück weit mehr ergriffen sind, begeistert sind, staunen über seine Souveränität. Nicht wie wir denken, sondern wie Gott sich in der Bibel sagt, zeigt, wie er ist. Also das Erste. Der erste Pfeiler gewissermaßen, dass wir Gott vertrauen können, ist seine Souveränität. Das zweite ist, Gott ist weise. Weisheit dürfen wir nicht einfach mit Klugheit verwechseln. Das ist was anderes. Wir müssen biblisch denken. Wie definiert Gott Weisheit? Die Bibel nennt jemanden weise, der Gottes Willen kennt und tut. Was macht den Unterschied? Gottes Willen tun. Ja, erinnert euch noch? Wenn wir das kennen und das tun, was Gott will, dann macht es den Unterschied aus. Gott ist die Quelle der Weisheit. Er ist eine unerschöpfliche Quelle der Weisheit. Psalm 147, Vers 5, ich lese kurz vor. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit. Keine 50 Zentimeter, kein Meter, keine 1,25, keine 1,50, unermesslich. Stell dir mal vor, das Ding hört nie auf, da kommst du mit dem Tischtennisball nicht hinterher. Und falls ich schon lange nicht mehr gesagt habe, du kannst Gott vertrauen, weil er weise ist. All die Kriege, all die Krankheiten, all die Nöte, all das Chaos in dieser Welt dient dazu, dass sein Plan erfüllt wird, dass er sogar die Ehre bekommt. Du kannst Gott vertrauen. Schlag mit mir Römer 11, Vers 36 auf. Es Das ist der letzte Vers des ersten Teils des Römerbriefes. Oder des zweiten Teils von drei Teilen, je nachdem, wie man es versteht. Und er schließt den theologischen Teil ab mit diesem Vers und geht dann in die Praxis rein. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wenn hier steht, alle Dinge. Was ist davon ausgenommen? Nichts. Alles. Es ist alles, was von ihm kommt, was durch ihn überhaupt besteht und zu seiner Absicht, seiner Ehre dient. Lass mich das ein bisschen versuchen, mal an der Weisheit eines vielleicht mehr oder weniger bekannten Königs zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film 300 kennt. König Leonidas. Ja, kennt ihn. Das ist Sparta, das ist der König der Spartiaten. Das ist dieser König, wo die immer rufen, Ahu. Ja, Tobias kennt es auch. Er trifft, menschlich gesehen, Entscheidungen, die wir vielleicht so nicht treffen würden. Aber er trifft Entscheidungen, die weise sind, um sein Volk zu schützen, um ihnen Zeit zu verschaffen. Es gibt eine schmale Enge bei den Thermopylen, wo er sagt, ich bin meinem Feind zahlenmäßig so sehr unterlegen. Wir stellen uns da rein und ich komme nicht vorbei. Das Chaos stürzt Welle um Welle auf sie zu und sie halten stand. Die Perser haben kaum eine Chance, irgendwie auch nur Treffer zu landen. In seiner Weisheit hält er die Feinde eine lange Zeit zurück, um seinem Volk Zeit zu verschaffen. Weisheit. Und diese Weisheit dient ihm als König zur Ehre. So ein Beispiel für den weisen Gott. Dass er das Chaos dieser Welt, was wir eigentlich sehen, mit seinen Kriegen, mit seinen Hungersnöten, mit seinen Überhitzungen, mit all dem überblickt er und lässt alles zu seiner Ehre dienen. Das Chaos in deinem persönlichen Leben, in meinem persönlichen Leben, mit Finanzängsten, mit Existenzängsten, mit Unsicherheiten in jeglicher Form. Alles überblickt er und lässt er zu seiner Ehre dienen. Weil Gott weise ist, kannst du Gott vertrauen. Gott kann aus Bösen Gutes machen, aus Asche Schönheit. Das Gute entspricht oft nur nicht unseren Vorstellungen. Wenn wir uns das Beispiel von Josef mal anschauen, Josef, der Kerl aus dem Alten Testament, der von seinen Brüdern gehasst wurde, der verkauft wurde, versklavt wurde, der verleumdet wurde und vergessen wurde im Gefängnis. Vielleicht mag er sich auch die Frage gestellt haben, wie weise Gott wohl ist. Wenn wir seine Geschichte lesen bis zu diesem Punkt, wie weise ist Gott? Ja, er ist über allem weise. Und Josef bezeugt das auch mehrmals. Er sagt am Ende des Lebens, Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat gute Absichten und er führt sie aus. Er weiß alles zu überblicken. Gott hält den Plan in seiner Hand. Manchmal müssen wir oder denken wir müssen Gott irgendwie oder Gott müsse sich irgendwie erklären, oder? Warum tut das Gott jetzt? Ich möchte das verstehen. Erklär das bitte. Wir haben einfach nur keinen blassen Schimmer von seiner Weisheit. Wir wissen nicht, was er für gut und richtig hält, um seinen Plan zu erfüllen. Ich liebe das Buch Hiob, gerade die letzten Kapitel. Wo Hiob irgendwann am Ende angekommen ist und keinen Plan mehr hat und Gott wundervolle Fragen stellt. Ab Kapitel 38. Und eine der ersten Fragen ist, die Hiob gestellt bekommt von Gott. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir doch, wenn du so viel weißt. An der Stelle sollten wir mit Hiob konform gehen und sagen, wie es in Kapitel 42 heißt, ja, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Hiob 42, Vers 3 nach der Hoffnung für alle. Wir begreifen die Dinge dieser Welt oft nicht. Wir sind nicht weise genug. Wir begreifen Inflation, Kriege, Teuerung, Existenznöte, Finanzen einfach nicht durch und durch. Gott allein ist weise und darum, vergesst es nicht, können wir Gott vertrauen. Ich hoffe, ihr seid noch in Römer 11. Wir lesen die drei Verse davor. Römer 11, Verse 33, 34 und 35. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer hat den Ratschluss des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm vorgegeben und es wird ihm vergolten werden? Fühlt euch angesprochen von den Fragen, wer? Was ist die Antwort darauf? Keiner. Niemand. Niemand hat des Herrn Sinn, seinen Ratschluss erkannt. Niemand ist sein Mitberater gewesen. Niemand hatte ihn etwas vorher zur Vergeltung gegeben. Wie unendlich ist seine Weisheit, wird hier beschrieben, Vers 33. Eine Tiefe des Reichtums an Weisheit. Darum können wir Gott vertrauen. Ich wünsche mir, dass du ein Stück weit mehr von seiner Souveränität ergriffen bist und von seiner Weisheit. Und das Dritte ist seine Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Die ersten beiden Punkte waren recht allgemein über Gott. Die Anwendungen unseres Lebens gehen eigentlich dahin, dass wir ergriffen sind und staunen und eine Ruhe bekommen, eine Sicherheit, einen Frieden im Herzen bekommen. Wenn wir einfach verstehen, wie Gott ist. Bei der Liebe wird es noch etwas konkreter, weil sie auch viel mehr mit unserem Leben zu tun hat. Und da ist es egal, ob du hier sitzt, als jemand, der schon lange mit Jesus lebt, der erst frisch zum Glauben gekommen ist oder noch gar nicht glaubt. Das ist seine fundamentale Eigenschaft gewissermaßen, seine Liebe. Sie geht uns alle etwas an. Liebe ist die feste Entscheidung eines anderen. Liebe zu schenken, die er nicht verdient hat. Oder für uns selber gesprochen, Liebe ist die feste Entscheidung von mir selbst. Einer anderen Person Gutes zu tun, ihr zu dienen, obwohl sie es nicht verdient hat. Das größte Beispiel haben wir in Christus. Wer von uns hat es verdient gehabt, dass er für uns stirbt? Genau, schnell runternehmen. Diese Liebe ist ein Willensakt, dem anderen in Wort und Tat zu dienen, wenn es dann für uns praktisch wird. Das hat Christus getan, in Wort und in Tat. Echte Liebe ist eine bewusste Willensentscheidung. Dem anderen dienend und schenkend gegenüberzutreten, aufzuopfern, hinzugeben. Jesus hat das getan, nicht wahr? Echte Liebe stellt keine Bedingungen. Du musst noch das und dieses tun, dann liebe ich dich. Das gilt genauso für die zwischenmenschliche Liebe. Echte Liebe zeigt Güte, Demut, und Geduld. Gott ist liebevoll. Gott ist voller Liebe. Gott ist Liebe. Schlag mit mir einen 1. Johannesbrief auf. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 16. Johannes 4, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Seine Liebe ist erkennbar. Wenn wir jetzt noch Vers 9 dazu lesen. Ich habe was Falsches vorgelesen, ne? Passt aber auch mit Liebe, sehe ich gerade. Ich korrigiere nochmal. Also 1. Johannes 4, Vers 16. Lesen wir doch den richtigen Vers. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Liebe ist sichtbar in Taten, in Worten. Aber hier sehen wir, das durchdringendste Wesen gewissermaßen von Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe. Lass uns diese Sache merken. Wenn Gott aufhören würde, Liebe zu sein, würde er aufhören, Gott zu sein. Nochmal. Hinter die Ohren schreiben, aufschreiben, wie auch immer. Wenn Gott aufhören würde, Liebe zu sein, würde er aufhören, Gott zu sein. Das ist so eng mit seinem Wesen verknüpft. Das tiefste und reinste Wesen, von dem wir als Menschen wissen, ist Gott und seine Liebe. Er ist die Verkörperung der Liebe selbst. Es gibt keine wahre Liebe, außer in der Quelle von ihm. Und diese Wahrheit ist so wichtig für dein und für mein Leben. Wenn wir durch Krisen gehen, durch Zeiten des Leidens, der Krankheit, der Sorgen, der Nöte, in Sachen Finanzen, in Sachen Planung für die Zukunft. Wenn wir in diesen Umständen sind, wie interpretieren wir diese? Sind wir überzeugt davon, dass Gott Liebe ist und dass alles unserem Besten dient? Wir brauchen diese biblische Sicht der Liebe von Gott, die auf uns Menschen schaut. Gott ist Liebe. Und er hat das Tag ein, Tag aus unter Beweis gestellt. Und die Krönung, der Höhepunkt, die Zentralität seiner Liebe hat er gezeigt in Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und er zeigt es tagtäglich, indem er die Sonne aufgehen lässt und untergehen lässt. Wir halten das für selbstverständlich, dass diese Physik, diese Astronomie, dass das alles funktioniert. Wer hat es denn in der Hand? Und er lässt liebevoll, ich hätte noch ein Bild von deiner Frau gesehen, wahrscheinlich aus Gebelsberg heute Morgen, oder? Regenbogen, doppelter Regenbogen, wunderschön. Wer tut das? Gott. Seine Liebe ist unaufhörlich lang. Wir könnten eine Liste aufschreiben ohne Ende. Und manchmal kommen uns so Fragen in den Sinn. Warum meckere ich dann so viel? Weil wir Gottes Liebe nicht richtig verstehen oder verinnerlichen. Warum fürchten wir uns? Auch 1. Johannes 4. Weil wir nicht vollkommen in der Liebe gegründet sind. Vers 17 steht das. Hier ist die Liebe bei uns vollendet. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Warum sind wir manchmal müde, kraftlos, traurig in unserem Leben mit Christus ohne Freude? Weil uns der Blick verloren gegangen ist auf die überströmende Liebe Jesu Christi. Und die hat er unter Beweis gestellt, die hat Gott durch Christus unter Beweis gestellt am Kreuz. Vers 9 nochmal in 1. Johannes 4. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Sie ist gezeigt worden. Sie ist sichtbar geworden für alle, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Das ist die höchste Form der Liebe, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Gesandt, gesendet zu einem Auftrag. Wenn ich den Simon losschicke, hol mir mal bitte das. Ein kleiner Auftrag. Aber der Vater hat den Sohn losgeschickt für diesen übermäßigen Auftrag. Leben zu geben durch sein Leben, was er gegeben hat. Schaut mal rein in Vers 10. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden. Vers 9, gesandt, haben wir gelesen, ja, damit wir Leben haben. Vers 10, als Sühnung für unsere Sünden. Vers 14, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Was für ein Auftrag. Was für ein Auftrag. Dass wir durch ihn leben, dass unsere Schuld gesühnt wird. Als Retter der Welt. Manche von euch kenne ich besser, manche nicht so gut. Ich weiß nicht, wie es in euch drin aussieht. Ich möchte jetzt einige Gedanken zu denjenigen hier unter uns reden, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Du darfst dich gerne direkt angesprochen fühlen. Wo Jesus noch keine Relevanz in deinem Leben spielt, wo du noch nicht ihn zum Retter und Herrn deines Lebens gemacht hast. Gott ist Liebe. So sehr hat er dich geliebt, war, glaube ich, die erste Frage gestern, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Wofür hat er sein Leben gegeben? Wir haben es in Vers 10 gelesen. Für eine Sühnung für unsere Sünden. Damit ist nicht der Kuchen gestern noch nach dem Mittagessen gemeint, wo wir denken, oh, ich sündige. Das ist ja oft so ein Denken in der Gesellschaft. Ich sündige, wenn ich noch abends ein Törtchen esse. Das ist nicht Sünde. Wir müssen wieder biblisch denken. Sünde bedeutet Verfehlung. Ich verfehle das Ziel Gottes. Ich verfehle das, was er in seinem heiligen Maßstab für mich festgelegt hat. Sie ist wie eine unüberwindbare Schlucht. Wer ist gestern über diesen Skywalk gelaufen? Hat das jemand gemacht? Stellt euch mal vor, das Ding wäre nicht da. Müsste man erst da runter und weiß nicht, ob da noch irgendwas durchgelaufen ist. Fluss, Straßen müsste man überqueren. Aber diese Schlucht ist unüberwindbar zwischen meinem und deinem Leben und Gott durch diese Sünde. Also musste etwas geschehen, um diese Schlucht irgendwie zu überbrücken. Und wisst ihr, was die Hängebrücke ist, im übertragenen Sinne? Das Kreuz. Das Kreuz liegt quasi über dieser Schlucht und gibt dir die Möglichkeit, wenn du es annimmst im Glauben, rüberzukommen zu Gott in den Himmel. Mit seinem Leben hat er diese Sünde bezahlt, Jesus Christus. Er hat quasi den Bierdeckel in der Kneipe, wo die Striche drauf gemacht werden für alle Getränke, hat er einfach genommen und ausgelöscht. Oder andere Stellen sagen, ans Kreuz genagelt. Den Schuldschein, den wir haben. Er liebt dich so sehr, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Und du und ich, hört nochmal gut zu, jeder von uns hat Gott unzählige Gründe geliefert, uns nicht zu lieben. Wir haben ihm unzählige Gründe durch unser Leben gegeben, dass er uns nicht lieb haben braucht. Aber kein einziger Grund war stark genug, ihn umzustimmen davon. Diesen Weg zu gehen ans Kreuz. Er hat Frieden mit Gott ermöglicht an dem Kreuz. Er hat diesen hohen Preis bezahlt. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat die Strafe des Todes, des Zornes Gottes getragen. Das ist Liebe. Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt, damit wir nach Hause finden können. Zu Gott in den Himmel. Wir können heim. Wir freuen uns vielleicht gleich schon auf die Heimfahrt. Schönes Wochenende, anstrengendes Wochenende, das eigene Bett. Aber wisst ihr, wo Jesus gerade ist? Der baut Wohnung. Für all diejenigen, die ihn als Retter und Herrn in ihrem Leben im Vertrauen annehmen. Wie kannst du sogar heute den Heimweg antreten? Ich meine nicht gleich. Ich meine jetzt vorbereiten für die Ewigkeit, indem du dich an Jesus Christus wendest, im Vertrauen auf ihn, dass er das wirklich für dich getan hat, im Glauben anzunehmen und ihn um die Vergebung deiner Schuld zu bitten. Kehr um von deinem alten Leben und lade Christus ein, lade Gott ein, dein Leben zu reagieren. Reagiere auf diese Liebe. Ich möchte diesen dritten Punkt, Gottes Liebe, mit einer Frage einfach mal beenden. Glaubst du, dass wenn du der einzige Mensch in diesem Universum wärst, wenn du ein sündiger Mensch wärst, dass Gott durch Jesus Christus für dich alleine trotzdem auf diese Erde gekommen wäre? Für dich allein. Wollen wir die Antwort wissen? Ich denke ja, oder? Schlag mit mir Galater 2, Vers 20 auf und schaut, wie persönlich Paulus diese Tat von Jesus auf sein Leben, diese Liebe auf sein Leben anwendet. Galater 2, Vers 20. Er spricht in dieses neue Leben eines Menschen rein, der mit Jesus lebt, wie er lebt. Es ist nicht mehr der Christoph, der lebt, es ist nicht mehr die Jenny, die lebt, es ist nicht mehr der Sascha, der lebt. Es ist nicht mehr der Paulus, der lebt, sondern er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Seht ihr, wie persönlich Paulus diese Erlösungstat Christi für sich in Anspruch genommen hat? Für mich hat er das getan. Für dich hat er es getan. Für jeden Einzelnen. Christus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich diesen Weg gegangen ist. Lächle, sagt die Krise, es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und es kam schlimmer. Wir sollten lieber sagen, ich kann lächeln, weil ich Gott vertraue. Du kannst Gott vertrauen. Darum ging es heute. Merkt ihr das? Warum kannst du das? Weil Gott souverän ist, weil Gott weise ist, weil Gott Liebe ist. Darum kannst du Gott vertrauen. Und in diesen Zeiten der Krise, die wir jetzt gerade erleben und die wir jetzt an diesem Wochenende einfach auch mal fokussiert haben, wo wir aber gesehen haben, dass Gott uns Zuversicht und Stärke ist, Hilfe, Beistand in Nöten, dürfen wir wissen, Gott steht über allem. Wir wollen nicht ohne Hoffnung aus diesem Wochenende rausgehen, sondern wollten immer wieder betonen, es ist Gott, der uns durch diese Zeit hindurchbringt. Mein Lächeln rührt daher, dass ich im Vertrauen auf diesen Herrn leben kann. Tagtäglich möchte ich das tun und ich wünsche, dass wir dieses Thema, du kannst Gott vertrauen, genauso alle über unser Leben haben können. Dass der, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, es vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6. Wenn du dazu Fragen hast, zu irgendetwas aus der Predigt oder zum Wochenende oder Gedanken hast, wie soll ich das jetzt persönlich weitermachen? In meinem Leben, ganz konkret, habe ich die und die Probleme. Kommt gerne noch auf mich zu, kommt gerne auf den einen oder anderen hier zu. Lass uns drüber sprechen. Du kannst Gott vertrauen. Lass mich beten. Unser großer, unser lebendiger, unser treuer Gott, danke dafür, dass du souverän bist in allem, dass du über allem stehst und alles unter deiner Kontrolle ist. Danke, dass du alles weißt und alles übersiehst, dass du weißt, was gut für uns ist und dass du durch deine Liebe weißt und willst, dass wir das Beste in unserem Leben erleben, dass wir unserem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir ihn erst einmal kennenlernen und lieben lernen und dass diese Liebe wächst. Vater, hilf uns, jedem Einzelnen hier in diesen Zeiten, die wir gerade durchmachen, und uns geht es in unseren Breitengraden eigentlich echt gut. Und doch kämpfen wir mit Nöten, Ängsten und Sorgen. Hilf uns, unseren Blick zu erheben auf dich und diesen Gedanken mitzunehmen. Wir können dir vertrauen, Vater, weil du souverän bist, weil du weise bist, weil du Liebe bist. Hilf uns, die Worte, die lebendigen Worte des Wochenendes von dir mitzunehmen, aus deinem Wort. Lass sie uns bewegen in unserem Herzen, dass sie unser Leben treiben, dass sie unseren Blick richten auf dich und dass wir diese echte, diese wahre Freude in dir, in dem Herrn Jesus, erleben dürfen, über alle Höhen und durch alle tiefen Täler hindurch. Amen.